Heute Morgen predige ich über Markus Kapitel 12, Vers 1 folgende. Markus 12, Vers 1 folgende. Jesus fing an, in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und zog außer Landes. Und als die Zeit da war, sandte er zu den Weingärtnern einen Knecht, um bei den Weingärtnern von den Früchten des Weinbergs seinen Anteil in Empfang zu nehmen. Und sie ergriffen ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte wieder einen anderen Knecht zu ihnen, den schlugen sie auf den Kopf und misshandelten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Noch einen hatte er, einen geliebten Sohn. Den sandte er zuletzt zu ihnen, indem er sagte: Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Jene Weingärtner aber sagten zueinander: Dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbgut unser sein. Und sie ergriffen ihn, töteten ihn und warfen ihn zum Weinberg hinaus. Was wird der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr auch gar nicht dieses Schriftwort gelesen? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Durch den Herrn ist dieser es geworden und er ist wunderbar in unseren Augen. Da suchten sie, Jesus festzunehmen und fürchteten doch das Volk. Denn sie merkten, dass er das Gleichnis gegen sie gesagt hatte und sie verließen ihn und gingen hinweg. Ich denke, dass Sie alle den Unterschied kennen zwischen Eigentum und Besitz. Eigentum gehört mir, Besitz ist mir anvertraut, sei es, dass ich dafür etwas bezahle, dass ich zum Beispiel eine Wohnung als Mietwohnung benutzen darf oder ein Auto geleast hätte. Eigentum ist also etwas, was zum Besitz werden kann, aber nicht jeder Besitz ist auch Eigentum. Wie ist das eigentlich mit all dem, was ich bin und habe? Wem gehört das? Gehört es mir? Gehört es jemand anders? In dem Korintherbrief steht mal an die Christen in Korinth: Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn ich musikalisch bin, habe ich mir das selbst verliehen oder war das ein Geschenk für mich? Wenn ich gut rechnen kann, habe ich mir das selbst antrainiert oder ist das eine Begabung? Wenn ich ein Haus bauen durfte, ist das jetzt alles nur mein Verdienst? Oder wurden mir einfach auch die Möglichkeiten dazu gegeben, so etwas zu erreichen? Was hast du, das du nicht empfangen hast, steht in der Bibel. Und es passt gut hier auf diese Geschichte, dass ein Weinberg, der gut angelegt wurde, alles Notwendige geschah, die besten Rebsorten wurden gepflanzt, er wurde nach außen geschützt durch einen Zaun, eine Kelter für die Ernte schon vorbereitet, ein Turm als Wachtturm, damit er auch bewacht werden konnte. Und dann die richtigen Mitarbeiter hineingesetzt, die das Fach verstanden. Und dann würde dieser Weinberg erst einmal 5 Jahre lang so vor sich hin wachsen. Die Weingärtner könnten den langsam kommenden Ertrag selbst verbrauchen, ehe dann im 5. Jahr zum ersten Mal der Eigentümer sich zu Wort meldet und sagt: Gut, jetzt hätte ich gerne einen Teil von diesem Ertrag für mich, sozusagen als Bezahlung, dass ihr diesen Weinberg benutzen dürft. Das ist ein Bild für das Volk Israel. Der Weinberg ist sozusagen das Heil Gottes, wo Gott uns das Heil anbietet, wie unser Leben mit ihm geführt werden kann, die Erfahrung seiner Liebe, natürlich auch seine Gebote, seine Zusagen. Und das hat er einem Volk anvertraut, die das in besonders guter Weise verwalten konnten, dem Volk Israel. Beginnend mit Jakob, davor schon mit dem Abraham, der erwählt wurde. Und dieses Volk bekam dieses Heil Gottes anvertraut. Warum? Damit sie für die ganze Welt ein Spiegel der Liebe Gottes werden sollten. Die ganze Welt sollte in diesem Volk die Liebe und das Licht Gottes erfahren. Nach diesem Wort an Abraham: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das Volk Israel wurde also nicht erwählt, weil Gott ein Volk bevorzugen wollte, sondern weil er in diesem Volk den Rest der Welt segnen wollte. Nun die Frage, ist das gelungen? An manchen Stellen schien es so. Denken wir an einen Mann wie den Josef, Die meisten von uns kennen einige Geschichten von ihm. Der ein von den Brüdern verkauft wurde, der als Sklave nach Ägypten kam und dann, dadurch, dass er solche Weisheit hatte von Gott, zum Retter der ganzen damals bekannten Welt wurde, durch diese Deutung dieser 7 Hunger und 7 Fruchtbarkeitsjahre. Ja, in solch einem erwählten Mann wurde die ganze Welt gesegnet. Das war so Gottes Plan. So wollte er das auch mit seinem Volk machen. Aber die Leute haben dann einen eigennützigen Glauben entwickelt. Die haben gesagt, Gott hat uns ausgesondert, weil wir etwas Besseres sind als die anderen. Das heißt, ihr Glaube wurde eigensüchtig und eigennützig und vergaß damit die Liebe zu den anderen. Ja, an anderen Stellen taucht es ab und zu noch mal so ganz schwach auf, dass wirklich auch andere gesegnet wurden. Der König Salomo bekam mal Besuch von einer Königin aus Saba, dem heutigen Äthiopien. Die sagte, ich habe gehört, du seist so großartig intelligent und weise, das will ich testen. Möchtet ihr da vorne sprechen, oder? Ja, wäre schön, wenn ihr zuhört. Jesus ist derjenige, der Weisheit schenkt. Der Salomo hatte solche Weisheit und es war für diese Königin eine Erfahrung Gottes. Sie hat am Ende nicht den Salomo gelobt, sondern sie hat Gott gelobt. Und es war ja eigentlich sehr schön, wenn jemand zum Glauben kam an Gott, weil er im Leben eines Gläubigen die Weisheit Gottes kennenlernt. Oder nehmen wir den Naaman, einen syrischen Offizier, der von seiner Lepra in Israel geheilt wurde durch den Propheten Elisa. Ja, hochaktuell Syrien, Israel. Von den Feinden wurde er geheilt. Letztlich natürlich von Gott. Oder nehmen wir diesen Propheten Daniel, der in Babylon der zweithöchste Staatsmann wurde. Und der König hat mehrfach durch ihn hindurch Gottes Wirken kennengelernt. Es gab also schon so Ansätze, wo auch Fremde etwas von Gott erleben konnten, durch Angehörige des Volkes Israel. Aber das war nur so, wie wenn sie so ein total verrostetes Fahrrad haben und so an ein, zwei Stellen mal den Rost so ein bisschen wegkratzen können und sehen, darunter ist ja tatsächlich noch blankes Metall, was sogar spiegeln könnte. Alles andere war und blieb verrostet. Den Königen stellte Gott normalerweise einen Propheten, einen oder mehrere Propheten zur Seite, die ihnen sagten, wo es lang geht. Aber die Könige wollten lieber das tun, was ihnen richtig schien. Und deshalb haben sie oft Gottes Weg verlassen. Es gab also eine Art fromme Selbstverwaltung. Und hier heißt es, die einen Knechte wurden geschlagen, die anderen sogar getötet. Es gab viele Propheten, die sehr viel Schweres erlebt haben. Das heißt, Boten Gottes erleben oft die Verachtung, die andere Menschen Gott gegenüber haben, an sich selbst. Boten Gottes erleben oft die Verachtung, die andere Menschen Gott gegenüber haben, an sich selbst. Und deshalb wurden da einige eingesperrt, andere weggeschickt und andere sogar getötet. Wenn ein Bote Gottes getötet wird, möchte man eigentlich damit Gottes Einfluss töten. Und diese Gott-ist-tot-Theologie, die bei uns so mit so Namen wie einer Theologin Dorothee Sölle verbunden ist oder einem deutschen Philosophen Nietzsche, stammt eigentlich schon aus der Bibel. Da wurden Boten Gottes getötet. Eigentlich wollte man Gottes Einfluss aus dem Weg schaffen. Also eine Art Selbstverwaltung ohne Gott. Und dann wurde der geliebte Sohn geschickt, Jesus. Jesus wusste ja, dass er dieser Sohn ist. Und dieser Sohn wusste auch, dass er umgebracht werden würde, damit nun alles ihnen selbst gehört. Dann wäre es auch ihr Eigentum, weil es dann kein Erbe mehr gäbe. Und sie haben also nun diesen Sohn ins Auge gefasst, um ihn umzubringen. Die Zuhörer wussten, dass sie gemeint sind. Das waren übrigens die Führungsspitze des Volkes. Es waren die hohen Priester, die Ältesten, die Schriftgelehrten, also so die Oberschicht. Und sie merkten genau, eben spricht er gegen uns. An der Stelle kann man fragen, war Jesus eigentlich aggressiv oder war er nur sehr direkt? Er konnte auf jeden Fall Menschen sehr direkt sagen, was mit ihnen los ist. Wir haben meistens, mich eingeschlossen, gar keinen Mut dazu, dem anderen das zu sagen, weil wir wissen, der würde uns mit Worten oder wie auch immer ins Gesicht springen oder mit Presseartikeln verfolgen. Jesus hatte diesen Mut, Menschen ganz klar zu sagen, wo sie stehen und was bei ihnen nicht stimmt. Ja, und dann sagt er eben, nachdem der Sohn getötet wird, dann kommt der Eigentümer und wird alle Weingärtner umbringen. Wenn wir das jetzt als Bild für das Volk Israel verstehen, kündigte er also diesem Volk Israel das Gericht Gottes an. Wir wissen ja, dass das Volk dann im Jahr 70 nach Christus, nachdem Jerusalem 3,5 Jahre lang belagert wurde durch die Römer, dann völlig ausgehungert war und dann wurde dieses Volk erobert, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, das Land mit Salz bestreut, damit dort noch nicht mal mehr Pflanzen wachsen. Also Umweltzerstörung war auch früher schon aktuell. Und dann wurde das Volk Israel verstreut auf die ganzen Sklavenmärkte des Mittelmeerraumes. Die Preise sanken für Sklaven, so viele gab es davon. Und in Rom kann man hier noch diesen Triumphbogen, diesen Titusbogen sehen, wo auch noch der Leuchter des Tempels abgebildet ist, den man auch erobert hatte. Ein hochaktuelles Thema, Gott kann Kriege einsetzen als Gerichtsmittel seiner Geschichte. Gott kann Kriege einsetzen als Gerichtsmittel seiner Geschichte. Zumindest hier mit den Römern hat er das getan. Gott ist nicht nur der Retter, er ist auch der Richter. Und manche haben aus Gott ein Prinzip gemacht, sagen, Gott kann nur Liebe üben und deshalb wird er niemals zulassen, dass in oder nach seinem Willen Menschen getötet werden. Der Meinung bin ich nicht. Gott ist Liebe, aber wer diese Liebe ablehnt, verfällt seinem Gericht. Im Johannesevangelium steht in Kapitel 3, Vers 36 etwas, was beides verbindet. Da heißt es, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das heißt, Gott kündigt in seinem Wort seinen Gerichtszorn an über Menschen, die ganz bewusst an seinem Sohn vorbeileben wollen. Ja, aktuelles Thema. Christen haben keinen Freibrief, Juden zu verachten, denn die Juden sind und bleiben Gottes Volk. Auch wenn sie als Staat damals aufgelöst wurden, als Volk wurden sie nicht aufgelöst. Ein aktuelles Wort, das gerade jordanische Studentin bei einer Demonstration für ihren Freund Saddam gerufen haben, gib Gas, Saddam, gib Gas, Saddam. Das ist eigentlich ein Wortspiel. Ja, mach, dass es vorwärts geht oder benutze doch endlich dein Gas, um diese verhassten Juden dann die Maulwürfe auszuräuchern. Wir sehen, dass die Bibel relativ aktuell ist. Biblische Prophetie ist aktueller als die Tageszeitung von morgen, zumal in diesen Zeitungen ja oft auch nur Halbwahrheiten wiedergegeben werden, die dann noch zensiert sind. Die Bibel hat Prophetie, die einfach auch etwas von Gottes Realität in der Geschichte ausdrückt. Und die Menschheitsgeschichte fing in diesem Nahen Osten an, so beschreibt es die Bibel, und deshalb wird sie sich auch in diesem Nahen Osten vollenden. Wobei man das jetzt sicher nicht im Einzelnen erklären kann in so kurzer Zeit. Also die Juden verlieren den Weinberg vorübergehend. Das Heil kommt zu den Heiden. Das sind wir alle nicht Juden, sind Heiden. Dieses Heil kommt in Jesus auf uns zu, indem wir von ihm hören, an ihn glauben können. Und wenn wir das verstehen, auch erfahren, ich bin erwählt. Jesus erwählt jeden Menschen, wenn es geht. Er sagt, du bist derjenige, auf den ich warte. Ich möchte, dass du dein Leben mir gibst. Und es wäre schön, wenn der Einzelne das irgendwo versteht und dann tief in seinem Herzen sagt, ja, Herr Jesus, darüber freue ich mich. Für Zeit und Ewigkeit will ich dir gehören und auch zur Verfügung stehen. Als die ersten Heiden zum Glauben kamen an Jesus, kann man in der Apostelgeschichte nachlesen, waren die voller Freude. Da gab es einen römischen Besatzungsoffizier, Cornelius, der kam mit seiner ganzen Familie zum Glauben, voller Freude. Da gab es einen Gefängnischef in Philippi, einer Stadt in Griechenland, der kam um Mitternacht zum Glauben, etwas ungewöhnlich, und da heißt es, er und sein ganzes Haus frohlockten, dass sie gläubig geworden waren an den Herrn Jesus Christus. Das heißt, diese Leute haben sich gefreut. Sie wussten, Gott hat uns erwählt. Wir haben das Geschenk seiner Vergebung und das ewige Leben und leben gerne mit ihm. Später, als es dann mehr Christen wurden, wurden sie leider immer noch verfolgt von den Römern. Und irgendwann war dann dieser römische Kaiser Konstantin, der irgendeine Vision gehabt haben soll, egal wo sie herkamen, da Gott in meinen Augen nicht durch Visionen spricht, nachdem die Bibel hergestellt ist. Er sah eine Vision, ein Kreuz und sagte, mit deiner Stimme, in diesem Zeichen wirst du siegen. Und dann hat er in diesem Zeichen gekämpft, so ein Kreuzeszeichen, und gewonnen. Und danach wurde das Christentum eine Art Staatsreligion in Rom. Und jetzt hat es einen riesigen Zulauf und auch Zugang zu den Schalthebeln der Macht. Und dann hat bald dieses Christentum auch Macht ausgeübt. Ich will nur an ein Fremdwort erinnern, die sogenannte Inquisition, wo Leute eine Gewissenserforschung unter Folter oft erleiden mussten und dann Tausende hingerichtet wurden, weil ihr Einfluss irgendwo der Kirche schädlich schien. Sie kennen solche Namen wie Johannes Huss, der in Konstanz verbrannt wurde, wie Savonarola, ein Sozialreformer in Italien, der dort ganz gesegnet wirkte, bis er umgebracht wurde. Sie kennen solche Namen wie Hugenotten, Waldenser, Salzburger, lauter gläubige Menschen, die durch die Kirche verfolgt wurden. Und an der Stelle muss man nur sagen, es tut einem wirklich leid, dass auch die Leute, die Gottes Liebe in der Erwählung erfahren sollten, entweder sie gar nicht angenommen haben, vermutlich, oder doch ihren Egoismus und ihren Starrsinn dermaßen in den Vordergrund spielten, dass sie bestimmen konnten, was richtig ist oder was falsch. Ich weiß nicht, wer von Dostojewski diese kleine Geschichte kennt, in den Brüdern Karamasow, ein Gespräch zwischen Jesus und dem Großinquisitor, eine erfundene Geschichte, wo Jesus wiedergekommen ist und er wurde natürlich sofort eingesperrt und der Großinquisitor unterhielt sich mit ihm und sagte, was störst du so unsere Arbeit hier? Wir haben die ganze Sache in den Griff gekriegt und du willst die Leute wieder verunsichern. Du hast es falsch gemacht. Du hast ihnen die Verantwortung übertragen und damit werden die Leute nicht fertig. Wir haben das jetzt in unseren Griff genommen. Wir verwalten sozusagen das Heil, haben den Leuten die Unsicherheit der eigenen Verantwortung weggenommen. Und das ist doch viel besser. Die Leute ertragen eher Irrtum als Unsicherheit. Die Leute ertragen eher Irrtum als Unsicherheit. Also schieben wir dich ab. Umbringen können wir dich ja nicht, das hast du schon hinter dir. Schieben wir dich ab. Ein erfundenes Gespräch. Aber auch Protestanten, schon zur Zeit Luthers, hatten da ihre Probleme mit der Macht. Da gab es solche Leute, die sagten, wir sind als Säuglinge getauft worden, das ist uns zu wenig. Wir würden gerne als Gläubige getauft werden und dann ließen sie sich teilweise als Teenager oder Erwachsene taufen, die sogenannte Täuferbewegung. Und dann haben dann auch die lieben Protestanten gesagt, solche Leute muss man ausschalten, nicht unbedingt umbringen, aber ihren Einfluss ganz an die Wand drücken und falls sie vorübergehend mal eingesperrt werden, naja gut, das haben sie sich dann selbst zuzuschreiben. Wir sehen also, wir sind relativ schnell dabei, auch das, was uns als Heil angeboten wird, als Besitz misszuverstehen und so zu verwalten, dass wir alles, was stört, ausschalten. Ja, die Geschichte ist sehr eindeutig. Gott sucht als Weinberg-Eigentümer bei diesen Leuten einen Ertrag. Er möchte wissen, was springt dabei für mich heraus. Ist ja interessant, unser Volk wird immer reicher. Das heißt, es bekommt immer mehr von Gott anvertraut an Reichtum und wird immer gottloser, verwaltet immer mehr alles selbst. Sie kennen wahrscheinlich dieses Reizwort aus gewissen Diskussionen, wo jemand sagt, mein Bauch gehört mir. Das ist ja eigentlich eine Banalität, wem soll er sonst gehören? Aber dahinter steckt natürlich schon etwas mehr. Aber ich würde die Frage gerne fortsetzen, wenn das jemand sagen würde, wem gehört denn sein Leben? Wenn sein Bauch ihm gehört, wem gehört denn sein Leben? Gehört es auch ihm? In der Bibel steht, 1. Korinther 6, Vers 20, ihr seid teuer erkauft worden, so verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Ihr seid teuer erkauft worden, so verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Das heißt, eigentlich gehört ihr alle Gott, ihr gehört zu Jesus, weil er durch seinen Tod am Kreuz für euch bezahlt hat. Und deshalb sagt der Paulus, tut alles zur Ehre Gottes. Oder in einem Lied heißt es, wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit ihm geben. Wir wollen unser Leben aus Dankbarkeit ihm geben. Und jetzt ist die Frage, angenommen Gott käme zu Ihnen oder zu mir, wenn wir auch solche Weinbergarbeiter sind, die das Heil Gottes kennen, die wissen, ich bin von Jesus erwählt, ich habe das angenommen, ich gehöre ihm. Die Frage, welchen Ertrag könnte er denn in Ihrem oder in meinem Leben empfangen? Wobei das ein schönes Bild ist, Gott fordert nur das, was er vorher schon gegeben hat. Ich wiederhole das. Gott fordert oder Gott verlangt nur das, was er vorher schon gegeben hat. Er hat diesen Leuten den Weinberg gegeben und jetzt hätte er gerne ein bisschen was davon zurück. Gott hätte uns die Zeit gegeben und er hätte gerne ein bisschen was davon zurück im Einsatz für ihn. Gott hätte uns so viel Geld anvertraut und er hätte gerne ein bisschen was davon zurück. Gott hätte uns Liebe geschenkt im Herzen und er hätte gerne, dass wir das ein bisschen anwenden in unserem Leben. Und es ließe sich jetzt immer weiter fortsetzen. Er verlangt immer nur das, was er uns zuvor gegeben hat. Und das fand ich im Alten Testament schön bei dem König David. Der hat für den Tempelbau Gold und Silber und was auch immer alles gesammelt und war erstaunt über diesen Riesenberg an Spenden und erfreut zugleich. Und dann sagte er in einem Gebet zu Gott, kommt doch alles von dir und aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Aus deiner eigenen Hand haben wir dir gegeben. Das heißt, wir haben nur ein bisschen was von dem zurückgegeben, was du uns anvertraut hast. Der Einstieg war die Frage, Eigentum oder Besitz? Was ist mein Leben? Ist es mein Besitz? Ist es mein Eigentum oder gehört es Gott? Gott fordert nur Dinge, verlangt nur Dinge, die er uns zuvor anvertraut hat. Und die Frage war der, wenn wir Jesus erfahren haben in unserem Leben, welchen Ertrag möchte Gott in unserem Leben gewinnen, der ihm gehört? Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du nur das verlangst, was du vorher schon gegeben hast. Hab Dank für dieses wunderbare göttliche Prinzip. Segne jeden von uns, dass wir gerne und willig in unserem Herzen dir gehören und auch vertrauen und auch unser Leben und was wir sind und haben, dir öffnen und auch zur Verfügung stellen. Amen.